Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 45, Maissaat.
Puh, jetzt habe ich es ja gerade noch geschafft. Ich komme gerade eigentlich direkt vom Feld in den Podcast.
Man sieht, du bist eingedreckt.
Ja, ich bin noch in Arbeitsklamotten. War ja jetzt kurz davor, dass ich den Podcast auf dem Schlepper mit aufgenommen habe. Naja, ja, weil wir stecken gerade mittendrin in der Maisaussaat.
Ja, und das soll auch das Thema der heutigen Folge sein.
Jo, das momentan geht's ja rund.
Ja, aber
du bekommst es ja mit, Thorsten. Ne? Ich bin ja immer viel beschäftigt
momentan. Ja, dich kann man fast nicht mehr erreichen. Du bist so in Action.
Ja.
Naja, gut. Aber Peter, wie war deine Woche? Vielleicht abgesehen von dem Thema, was wir jetzt natürlich haben.
Ja.
Sonst verrat man nachher zu viel.
Also ganz ehrlich, meine Woche war ziemlich arbeitsreich, aber hängt ja mit dem Thema Aussaat und Mais und Vorbereitung und so weiter jetzt zusammen, dass ich jetzt dann doch, sag ich mal, so 14-Stunden-Tage, 16-Stunden-Tage, je nachdem, hab. Bin ziemlich viel am Schlepper unterwegs, ja. Aber das Wetter passt gut, die Verhältnisse sind supi, also von dem her bin ich glücklich und mir macht es ja auch nichts aus, macht ja Spaß.
Ja, du bist ja auch an der frischen Luft. Im Gegensatz zu mir, wenn ich arbeite, bin ich froh, wenn ich mal die Sonne sehe.
Naja, also wie gesagt, ich kann nicht so viel jetzt erzählen die Woche. Ich werde mal noch ein paar Bilder posten zum Thema heute.
Mhm.
Das kommt noch, ansonsten ja.
Den Rest hören wir jetzt dann gleich.
Genau.
Ja, aber was gab's Neues hier mal bei Farmcast?
Ja, das eine war, wir haben eine Einladung von der BayWa-Presse bekommen. Ob wir Lust hätten, beim Pressetag dabei zu sein. Da geht es um das Thema Zelliten für die Landwirtschaft und da geht es auch um dieses Thema, was wir letzte Folge, glaube ich, war es, schon angesprochen hatten mit diesem Wettbewerb.
Mhm.
Hat auch mit dem Thema eben auch zu tun.
Auf jeden Fall sehr interessantes Thema, finde ich.
Ja, ich hoffe, dass wir den Termin wahrnehmen können. Ansonsten, ein Kommentar?
Ja, diesmal auf unserer Webseite, was mal echt cool ist, und zwar vom Jörn. Der hat einen Kommentar zur Folge 42 Mobbing auf unserem Blog hinterlassen. Ich lese es einfach mal vor. Ich bin weit davon weg, Vegetarier zu sein, möchte aber trotzdem anmerken, dass auch Fleischkonsum ein Lifestyle ist. Der steht in meinen Augen mit Vegetarismus und Veganismus auf einer Stufe. Und es wäre allen sehr geholfen, wenn wir nicht ständig den anderen dafür kritisieren würden, was er isst. Davon abgesehen eine sehr schöne Folge und überhaupt ein spannender und informativer Podcast, den ich gerne höre. Also, das ist mal.
Ja, erstmal danke für das Feedback. Auch zum Thema finde ich auch gut, mal so eine Meinung doch zu hören. Und auch natürlich danke fürs Lob, dass unser Podcast, dass du den gerne hörst. Aber ganz kurz noch zu dem Thema, das du angesprochen hast mit dem Lifestyle.
Ja.
Möchte ich eigentlich noch ganz kurz was sagen. Auf der einen Seite hast du schon recht, also du hast recht damit, man kann genauso den Fleischkonsum als Lifestyle sehen, bloß wenn man praktisch das so definiert, ist ja eigentlich dann alles, was man isst, Lifestyle. Also irgendwie ist es ja dann grenzenlos. Aber du hast doch damit recht, dass wir nicht ständig damit kritisieren. Also ich möchte ja nicht unbedingt da jetzt kritisch rüberkommen, also wir wollten eigentlich beide nicht kritisch rüberkommen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das in der Folge so kritisch beziehungsweise so negativ rüberkam mit dem Vegetarismus und dem Veganismus, aber ja, es ging eben ums Fleisch, also mussten wir halt irgendwie auch gucken, dass das Fleisch gut steht.
Ja. Naja, Essen, Lifestyle, Instagram sagt schon alles, ne?
Ja, ist richtig.
Das Witzige ist noch, er hat seine URL, glaube ich, sogar hinterlassen und er ist auch Podcaster, habe ich gesehen, und sein Podcast heißt Jörn Schars Feiner Podcast.
Auf jeden Fall mal wert reinzuhören, denke ich, oder?
Definitiv.
Nehmt euch ein Beispiel am Jörn und hinterlasst gerne einen Kommentar, dann seid ihr auch in der Folge bei uns dabei, weil wir versuchen ja auch alles hier vorzulesen und vielleicht auch kurz nochmal einen Kommentar von unserer Seite dazu zu geben.
Ja, danke Jörn.
Du bist ein Beispiel für viele.
Ja. Wir haben Sönke, wir haben den Jörn als Kommentator.
Ja, gut zum Thema.
Ja. Steigen wir mal ein. Es geht ja hier um die Maisaussaat. Und die erste Frage an dich wäre jetzt, woher weißt du, wann der Punkt gekommen ist, an dem man nach dem Winter mit der Bodenbearbeitung oder Vorbereitung anfängt?
Ja, vielleicht ganz kurz mal zum Thema, bevor ich den Mais sähe, ja, wie du gerade schon gesagt hast, muss ich ja natürlich irgendwie erstmal nach dem Winter den Boden bearbeiten, damit er saatfertig ist. Kennt die Leute, die den Garten haben, kennen das, ja. Erstmal das Unkraut jäten, mehr oder weniger, dann stechen sie den Garten um oder ziehen die Hake durch, dass es fein wird, ne?
Ja.
Und das mache ich im Endeffekt ja am Acker genauso mit dem Schlepper eben, ne? Der Zeitpunkt zur Maisaussaat, ja, der ist halt frühestens dann gegeben, wenn der Boden mindestens 8 Grad hat.
Okay, das heißt, du gehst mit dem Thermometer hin und misst die Bodentemperatur, oder?
Naja, ich meine, so wie momentan haben wir tagsüber 25 Grad und nachts 12 Grad, also hat auch der Boden, also in 5 Zentimetern Tiefe, da wird der Mais gesät, hat man auch 8 Grad, also und den braucht der Mais mindestens als Keimtemperatur. So, das heißt, ich fange jetzt nicht irgendwann im Januar oder im Februar zur Bodenbearbeitung an, ja. Kann ich auch gar nicht, weil da der Boden noch gefroren ist und solange der Boden gefroren ist, brauche ich eigentlich nichts machen. Das gleiche ist das Problem mit dem Wasser. Wenn es viel regnet, was es ja dann doch bei uns im Frühjahr dann doch öfters mal macht, beziehungsweise der Schnee schmilzt, das ist genau das gleiche Wasser, ist ja auch im Boden dann, da kann ich auch gar nicht auf dem Acker reinfahren, weil der ja dann einfach nur Matsch ist. Da kann ich auch keine Bodenbearbeitung machen. Also ich brauche schon eine gewisse Trockenheit dafür, ne? Und dann eben auch die gewisse Wärme. So. Und ja, so ist es eigentlich so vom Zeitpunkt her.
Okay. Woher bekommst du dann die Samen eigentlich?
Die Samen bestelle ich beim Landhandel, also sind verschiedenste Händler, sag ich mal Großhändler, wenn man das mit einer anderen Branche einfach vergleicht. Und ich suche mir die Sorte aus, da gibt es ja auch 1000 verschiedene Sorten. Die sind natürlich für den Standort angepasst, dann für das Wasser angepasst, für den Boden angepasst und so weiter. Also gibt es ganz verschiedene Kriterien, nachdem der Samen praktisch deklariert wird. Und ich suche mir eben das Passende für mich raus. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen Körnermais und Silomais, ne? Der Körnermais, der wird hinterher gedroschen. Ist jetzt bei uns hier in Franken, spielt das eigentlich wenig Rolle. Bei uns wird eigentlich fast kein Körnermais angebaut, aber der wird gedroschen. Das haben wir jetzt letztes Jahr noch nicht gesehen. Ne? Wir hatten ja im Oktober schon mal diese Maisernte als Folge oder im September. Und der gedroschene Mais wird irgendwann mal zum Beispiel zu Dosenmais verarbeitet, den wir jetzt ins Essen kippen praktisch. Ne?
Okay.
Der Silomais, das ist das, was ich für meine Kühe und für meine Biogaslage ernte. Da häcksle ich die komplette Pflanze und nicht nur die Körner, sondern die ganze Pflanze und die wird dann praktisch in Silo konserviert. Wie Sauerkraut kann man sich das vorstellen. Aber da kann man sich auch nochmal die Folge Mais Live anhören. Da hat man das, glaube ich, noch genauer beschrieben.
Eine Frage dazu. Den Mais kann man aber auch essen, oder? Den Silomais?
Ja, theoretisch schon. Aber also er ist nicht so nichts anderes wie ein anderer Mais. Plus, ja, die Reife ist natürlich anders und die Sorte sind natürlich schon ein Unterschied, aber ansonsten kannst du den essen, ja.
Ja, okay.
Ja.
Wie sehen denn die Samen aus? Sind das die, die man am Mais...
Ja, die schauen aus wie der Dosenmais, den man aus der Dose kennt.
Okay, ist der auch noch so... Denkst du, oder ist der getrocknet?
Ja, der ist natürlich trockener. Der ist nicht in so Wasser eingelegt. Ja, ne? Der ist,
ja, du gehst nicht so mit den Maisdosen da übers Feld und...
Ja, nee, könnte ich mal probieren, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Der kann man sich so trocken vorstellen wie Getreidekörner, ne? Die kennt man ja dann doch, also sehr trocken schon, sehr hart. Ja.
Sind dann die Maissamen genfrei, die du verwendest?
Ja, in Deutschland ist, oder ich glaube sogar in ganz Europa ist ja genverändertes Saatgut bzw. genveränderte Pflanzen nicht erlaubt. Kann man sich nochmal in der Folge gensund, glaube ich, war das?
Ich glaube schon, ja, genau.
Da hat man da auch mal drüber gesprochen, hat man das ein bisschen ausführlicher besprochen, glaube ich, das Thema. Also es ist nicht erlaubt und nicht zugelassen, somit sind sie auch nicht genverändert.
Okay, also braucht man in Deutschland auf jeden Fall keine Angst haben, dass man hier, wenn man in Deutschland, Europa angebauten Mais zu sich nimmt, dass der genmanipuliert ist.
Richtig.
Ja, das ist doch schon mal schön zu hören. Für den einen oder anderen.
Ja, genau.
Was muss man, oder musst du da auf irgendwas drauf achten, wenn in die Maschine reinkommt, Saatmaschine oder so in die Richtung?
Also du meinst das Saatgut?
Ja, genau.
Worauf ich bei dem aufpasse? Also da ist es so, dass ich natürlich mir eine Sorte auswähle, die für meinen Standort passt. Also zum Beispiel der Boden, ne? Also wir haben relativ leichte Böden hier. Von leichten Böden spricht man, wenn sie relativ sandig sind, ne? Also wie so Sand sind. Und wenn sie eher lehmig sind oder eher tonig sind, so richtig feste Böden, ne? Dann hat man halt schwere Böden, sagt man da, ne? Und da ist halt auch der Unterschied zum Beispiel, so sandigere Böden sind natürlich wärmere Böden als zum Beispiel ein Tonboden. Ne? Weiß jeder selber, wenn man einen Ton in die Hand nimmt, der ist viel kälter, wie wenn man Sand in die Hand nimmt.
Mhm.
Ja, darauf passiert beim Saatgut auf dann natürlich auch, was will ich damit machen? Will ich es an die Kühe verfüttern oder will ich es in die Biogasanlage schmeißen? Im Endeffekt sind jetzt beides Maissorten, die eigentlich so keinen Unterschied machen, aber sind halt von ihrer Entwicklung her verschieden. Der eine lagert halt mehr Energie ein, der andere hat halt im Stängel mehr drin oder so. Also das ist die Entwicklung, also wie sich der Mais ein bisschen entwickelt.
Okay.
Ja, und solche Sachen muss ich halt aufpassen. Auch ob ich eher hier mehr Regen habe oder weniger Regen habe, ob es eher warme Standorte sind, also wo viel Sonne hinkommt, oder kältere Standorte, wo vielleicht weniger Sonne hinkommt, beziehungsweise wo auch der Boden dann kälter ist. Ja, genau. Also darauf passe ich auf. Aber so, bevor ich jetzt sähe, ich schütte das Saatgut aus dem Sack in die Sämaschine rein. Also so passe ich jetzt da direkt auf nichts mehr auf.
Wie muss ich mir die Saatmaschine vorstellen?
Ja, da ist es cool momentan, da kann ich mal kurz davon erzählen. Hatten wir letztes Jahr schon im Einsatz, auch dieses Jahr jetzt wieder, da werde ich auch ein Bild davon auf Instagram mal haben. Haben wir eine elektronisch angesteuerte Mais-Sämaschine. Also die hängt hinten am Schlepper dran. Am besten wirklich das Foto mal angucken, sieht man ja auf der Homepage und auf Instagram haben wir es ja. Hängt hinten am Schlepper dran, das sind so verschiedene Saatkästen.
Okay.
Da ist oben das Saatgut drin, unten drunter ist dieses Saataggregat. Da wird mit Unterdruck, mit dem Unterdruckgebläse werden die Körner an eine Lochscheibe angezogen. Damit wird das Saatgut ja vereinzelt, ne? Das dreht sich immer im Kreis. Dann zieht es praktisch in jedes Loch immer ein Korn ran. Das ist beim Mais halt wichtig, weil sonst würden ja immer ständig zwei Körner oder drei Körner nebeneinander liegen, wenn es einfach unten raussieselt. Aber diese Scheibe macht das eben, ne? Bei uns wird jetzt der Mais auf 75 cm in der Reihenabstand gesät. Also ist hier ein Korn und 75 cm daneben ist praktisch dann das nächste Korn. Und dann ist natürlich in der Reihe, sind es dann, müsste ich jetzt ausrechnen, auf jeden Fall 10 Körner pro Quadratmeter sind dann zum Schluss.
Okay.
So viel sehen wir jetzt momentan ungefähr.
Okay, 75 cm Abstand von einem Korn zum anderen.
Genau, von der einen Reihe zum anderen. Aber in der Reihe selbst dann ist der Abstand geringer, ne? Dass es halt 10 Körner pro Quadratmeter gibt. Aber es gibt diese 75 cm oder 50 cm oder 30 cm Abstand von den Reihen. Also das ist ganz, ganz verschieden. Das 75 cm kommt halt von daher, weil früher der Mais gehackt wurde. Zur mechanischen Pflanzenunkrautbekämpfung wurde mit so einer Hacke durchgefahren. Deswegen ist da so viel Abstand. Und das hat sich jetzt halt eben auch durchgesetzt, weil die Mähdrescher auch auf diese 75 cm, wenn der Mais gedroschen wird, auch eben eingestellt sind. Deswegen gibt es halt die Sägeräte so, dass man die praktisch halt auch für Körnermais, der weltweit mehr Rolle spielt wie der Silomais, also weltweit gesehen, dass das halt dann auch funktioniert. Genau deswegen ist es so. Jetzt noch ganz kurz zur Maschine, weil das doch ein bisschen was Besonderes ist.
Ja, okay.
Die ist komplett elektronisch gesteuert. Also das ist nicht so, dass das so wie früher ist. Da ist ein Rad mitgefahren, das praktisch immer Impulsgeber mehr oder weniger ist, wann muss ein Korn fallen, ne? Aber das meiste Gerät, was wir jetzt dieses Jahr wieder im Einsatz haben, das ist komplett elektronisch GPS gesteuert. Das heißt, es sät nur da, wo auch ein Korn hin soll. Ja, also das ist dann, Elektromotoren treiben da praktisch das Saataggregat an. Ich fahre dann per GPS über mein Feld. Der macht praktisch diese Arbeitsbeute, die ich habe. Hat mir auch schon ein paar Mal in ein paar Folgen besprochen. Macht der perfekt immer nebeneinander. Und ich fahre dann mit der Sämaschine einfach drüber und die weiß dann GPS-mäßig, also vom GPS gesteuert, weiß die, wann muss ich ein Saatkorn praktisch applizieren. Ja? Und wenn ich schneller fahre mit dem Schlepper, dreht sich der Elektromotor eben schneller oder langsamer. Also das ist perfekt immer auf meine Geschwindigkeit abgestimmt.
Krass.
Ja, also es ist ziemlich cool, das Teil, ja.
Kann man mit der Maschine eigentlich auch andere Samen säen oder ist das wirklich explizit für Mais?
Also beim Mais ist es schon relativ eingeschränkt. Also man muss da jetzt unterscheiden, es gibt von Sämaschinenarten, also sagen wir, die zwei größeren sind Einzelkorn-Sämaschinen. Das ist praktisch das, wie der Mais gesät wird. Da wird jedes Korn einzeln praktisch selektiert und dann abgeworfen. Und dann gibt es eine Drillmaschine, da wird praktisch gedrillt. Das ist, nimmt man beim Getreide, benutzt man das. Da dreht sich einfach nur ein kleines Zellenrad, was einfach unkontrolliert mehr oder weniger eine gewisse Körnermenge nach unten lässt, weil bei dem Getreide spielt es keine Rolle, ob zwei Körner oder drei Körner nebeneinander liegen, weil da werden ja auch 300 Körner pro Quadratmeter gesät, ne? Und nicht nur 10, so wie es beim Mais ist, ne? Also, aber ansonsten ist das Maissägerät, das wir jetzt haben, eigentlich fast nur für Mais möglich. Manche Maissägeräte kann man zusätzlich noch umbauen auf Zuckerrübenaussaat. Ja, okay. Aber in dem Fall bei uns, das, was wir jetzt haben, das kannst du eigentlich nur für Mais nehmen. Zumindest bei uns hier jetzt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es beim Soja oder so ist. Da kenne ich mich jetzt leider nicht so genau aus, aber ich glaube, der wird auch so ähnlich gesät. Da kann man es eventuell auch benutzen, ja.
Okay. Welche Menge an Maissamen kann ich mir vorstellen, wird da verfüllt? Oder wie viel brauchst du pro Feld? Oder?
10 Körner pro Quadratmeter. Mhm. Sind 100.000 Körner am Hektar.
Oh, okay.
Ja, und so kann man sich das vorstellen.
Ist also, das dann ein Sack ungefähr, oder?
Also ein Sack ist eine Einheit und eine Einheit, das heißt halt bei Mais, sind immer 50.000 Körner. Okay. Und ich sähe zwei Säcke und zwei Säcke haben vielleicht 25 Kilo. Also ich sähe am Hektar ungefähr 25 Kilo.
Wenn wir so okay.
Noch wissen. Und sind ungefähr 100.000 Körner, genau. Und ist von der Menge her nicht viel. Also die Säcke sind halt groß. Also ich würde jetzt mal sagen, zwei große Salatschüsseln voll ungefähr. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Kommen auf ein Feld.
Ja, kommen auf ein Hektar.
Auf ein Hektar, ja.
Genau.
Nicht Feld ist ja relativ, ne?
Ist ja willkürlich, ja relativ,
ja. Genau. Ja, aber mal interessant, sich vorzustellen, wie viel denn da versät wird. Man hat da so nicht den Einblick, ne? Also ich fand das jetzt echt interessant eigentlich.
Ja.
Wie ist jetzt dann der Ablauf, wenn du jetzt aufs Feld fährst? Aber du hast ja schon erklärt, ne? Spurbreite und sowas. Läuft das dann alles automatisch? Also drückst du einen Knopf und der fährt GPS-gesteuert automatisch übers Feld oder musst du da noch eingreifen?
Also wir haben jetzt, es gibt dann verschiedene GPS-Signale von der Genauigkeit her. Wir haben, also es gibt das RTK und das praktisch ohne RTK. RTK ist praktisch mit Referenzstation. Ich kann mal ganz kurz was dazu sagen, warum dass es sowas gibt. Das GPS-Signal wandert ja immer ein Stück. Also du hast bei einem normalen GPS-Signal ohne Referenzstation hast du ungefähr 40 Zentimeter Genauigkeit. Also so viel wandert es praktisch nach links und rechts, kann es wandern. Oder eigentlich in alle Richtungen. Ne? Also wenn du jetzt gerade hier den Punkt definierst, ja, kann der in einer halben Stunde schon 40 Zentimeter daneben liegen, aber weiter rutscht er dann nicht mehr weg. Er rutscht dann praktisch wieder zurück oder in die andere Richtung. Ne? Und mit RDK, da hat man eine Referenzstation, geostationär, da ist es ungefähr auf 1 oder 2 Zentimeter genau.
Oh, okay.
Ja. So, und wenn man jetzt kein RTK-System hat, so wie wir das jetzt haben, da muss ich eigentlich nur einmal um das Feld außen rum fahren. Ja? Und dann muss ich eigentlich nichts mehr machen. Da muss ich nicht mehr lenken eigentlich. Ich muss nur noch Knöpfe drücken und den Rest macht der Schlepper eigentlich von selbst. Aber ich muss praktisch immer einwenden. Wenn ich am Ende vom Feld bin, muss ich umdrehen mit der Hand und dann muss ich wieder auf den Knopf drücken, dann macht er wieder alles von selber und fährt von selber wieder zurück. Aber das Ganze gibt es auch schon so weit, dass er sogar selbst einwendet. Ne? Also, dass der rausfährt, selber umdreht und wieder zurückfährt, genau.
Machst du das auch, dass du jedes Mal ums Feld rumfährst oder machst du es aus Zeitgründen dann eher nicht? Und
muss ich ja, ich muss das sowieso außenrum säen.
Okay.
Also ich säe da gleichzeitig dabei. Ne? Also ich fahre praktisch mit der Hand einmal an der Grenze so entlang, ne? Mit meiner Sämaschine, lenke ich selber. Das Ganze nehme ich praktisch auf, ja? Und dann kann ich bei der zweiten Spur einfach sagen, so, jetzt fährst du selber und dann weiß der, jetzt muss er 6 Meter dazu zählen. Ja, weil davor die 6 Meter Arbeitsbreite habe ich, ne, muss ich jetzt praktisch die nächsten 6 Meter machen und dann muss ich eigentlich nur noch auf Knopf drücken und er fährt das dann selber entlang, dass es immer perfekt vom Abstand her passt.
Okay.
Und wenn ich jetzt RTK hätte,
ja,
müsste ich das nur einmal in meinem Leben mehr oder weniger machen und kann es jedes Jahr wiederverwenden. Dann kann ich wirklich, wirklich an den Acker hinfahren, muss nur auf den Knopf drücken und ich muss gar nicht mehr selber lenken.
Ja, schön wär's, ne? Wie kann man sich so eine Station vorstellen? Ist das dann so ein kleines Häuschen mit einer Antenne?
RTK ist relativ einfach. Da gibt es verschiedene Systeme. Entweder es gibt eine SIM-Karte, da hat man praktisch einen Mobilfunkanbieter, so ungefähr. Und der hat eine geostationäre Station und gibt dir praktisch das Signal dann, dieses Korrektursignal nennt man das praktisch dann. Das heißt, wie viel muss ich jetzt mich verschieben, so ungefähr, ne?
Mhm.
Oder halt korrigieren. Oder es gibt so eine Feldrandstation, das ist ganz klein, das ist so ein ganz kleiner GPS-Empfänger, ein zusätzlicher, der halt Elektronik drin hat, die das praktisch sendet. Also das ist ganz klein, das kann man sich wie ein Kamerastativ vorstellen, mit einer Kamera drauf, so von der Größe her.
Okay, bleibt das dann immer das ganze Jahr über da stehen?
Das müsste es praktisch immer mitnehmen, aber das System ist eigentlich schon überholt. Das war früher so, mittlerweile ist es so, dass man es eigentlich über das Mobilfunknetz macht.
Okay.
Und da gibt es Referenzstationen, die dir das Referenz- oder Korrektursignal geben.
Ah, okay. Mal jetzt mal so allgemein gesehen, von der, wie soll ich sagen, Vorbereitung bis Aussaat, was ist von deiner Seite so das Wichtigste, was zu beachten ist? Also wo du von dir aus sagst, für mich jetzt persönlich finde ich, das ist eigentlich das Wichtigste, worauf man achten müsste.
Also es sind verschiedene Faktoren. Das, Ja. Kann man jetzt so eigentlich pauschal kann man es nicht so sagen, weil es kommt natürlich, ich kann mal die Faktoren aufzählen und dann wird man vielleicht raushören, dass das alles ein Zusammenspiel ist. Mhm. Es kommt erstmal aufs Wetter an. Also es kommt erstmal darauf an, ist der Boden viel zu nass, dass ich gar nicht reinfahren kann. Weil das Problem ist, wenn ich in nassen Boden reinfahre, dann verdichtet sich der, dann wird er hart wie Beton. Ne? Mhm.
Das heißt, du kannst auch nicht mehr drauf säen.
Ja, genau. Da muss ich deine Säen schon mal bleiben lassen. Wenn es nicht anders geht, dann habe ich halt schon mal einen Faktor, der schon mal nicht so gut ist. Ne? Mhm. Das ist mal das eine, also dass auch die Bodenbeschaffung. Dann ist auch der zweite Faktor meine Bodenbearbeitung. Ich brauche immer schön feines, feinkrümeliges Saatbett, nennt man das. Mhm. Das heißt, dass es schön feiner Boden oben drauf ist, dass das Saatgut gut umschlossen wird. Ne? Kann man sich ja auch vorstellen, grober Boden mit grobe Brocken. Ich lege dann Saatkorn rein, dann hat es keinen Bodenkontakt.
Ja.
Aber wenn ich um das Saatkorn außenrum ganz feinen Boden mache, hat es ja überall praktisch außenrum Kontakt. Und das wollen wir haben, ne? Weil das soll ja dann in der Erde praktisch keimen und dann auch gleich griffigen Boden haben. Und da soll die Feuchtigkeit und Nährstoffe hinkommen und so weiter. Mhm. Also das sind mal Wetter und meine Bodenbearbeitung, die ich davor mache. Und dann ist natürlich bei der Aussaat wichtig, dass meine Aussaattiefe stimmt. Ja, also Mais wird ungefähr auf 4-5 Zentimeter Tiefe gesät.
Mhm.
Kann man sich mal die Faustregel, kann ich hier noch ansprechen, umso größer das Saatkorn, umso tiefer wird es gesät. Also Gerste ist ja wesentlich kleiner oder allgemein Getreide wie Gerste oder Trikale, die werden vielleicht auf 3 cm oder 2 cm Tiefe gesät in den Boden. Ne? Also umso feiner, umso flacher.
Ja.
Und das ist natürlich auch wichtig, dass das nicht zu tief oder zu flach gesät wird, sonst sind die Bedingungen für das Saatkorn natürlich auch wieder blöd oder für das Maiskorn. Und danach ist wichtig, dass das Saatkorn wieder schön angedrückt wird mit dem richtigen Druck. Ne? Mhm. Also ich säe das praktisch, impliziere das im Boden mit meinem Schar. Ne? Da liegt es da drin auf 5 cm Tiefe und danach kommt praktisch an der Maschine ist hinten so eine ganz flaches Rad nochmal, was praktisch schön auf das Saatkorn oben auf dem Boden draufdrückt, dass das schön viel Kontakt mit dem Boden außenrum hat.
Okay. Ne? Mehr passiert aber nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Musst du auch nichts mehr machen danach, also wenn du drüber gefahren.
Und dann war's das.
Okay.
Natürlich muss meine Düngung muss davor noch passen, ja. Also ich fahre ja Gülle dahin, also dass das Stickstoff hat, dass es Phosphor hat, dass es Kalium hat. Das sind mal die drei wichtigsten. Das ist noch eine wichtige Sache, dass auch genügend Nährstoffe dann eben da sind, wenn das Korn im Boden, dass das Korn richtig sich entfalten kann, genau. Aber dann, wenn ich gesät habe, muss ich erstmal nichts mehr machen. Ich muss hoffen, dass es bald regnet.
Okay. Und dann abgeschlossen. Dann bist du glücklich.
Dann ist zumindest der Mais gesät. Natürlich kommen dann später noch so Sachen wie Pflanzenschutz nochmal später für Unkrautbekämpfung und so weiter. Aber ja, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ansonsten bin ich dann erstmal mit der Aussaat glücklich und kann dann auch mal ziemlich lange warten. Genau.
Zum Abschluss eine Frage. Wie siehst du den Optimierungsbedarf bei der Aussaat im Allgemeinen für die Landwirtschaft?
Ja, da sprichst du mich gerade zu einem Zeitpunkt an, wo die Frage ziemlich interessant für mich ist, weil ich befasse mich gerade sehr intensiv mit dem Thema Bodendrohnen, also mit dem Thema Luftdrohnen, wisst ihr ja, die öfter reinhören, dass ich mich da schon länger damit befasse und dass ich da auch immer wieder mir neue Konzepte und neue Sachen überlege, aber jetzt momentan bin ich bei dem Thema Bodendrohnen und da stelle ich mir auch, sage ich mal, so in den nächsten Jahren wird sich da auch viel tun, dass die Aussaat komplett automatisiert und komplett autonom erfolgt, weil ich brauche bei der Aussaat relativ wenig Kraft. Ne? Also wenn ich so eine Gruppe durch den Boden ziehen muss, da weiß man, weil ich muss den Boden auflockern, das braucht viel Kraft. Aber die Aussaat braucht relativ wenig Kraft. Ne? Weil ich muss ja nur das Korn irgendwie in 5 cm Tiefe bringen. Und da kann ich mir gut vorstellen und hoffe ich auch, dass das passiert, dass es da praktisch komplett autonome Roboter gibt, die das die Arbeit mehr oder weniger selbstständig dann erledigen. Die fahre ich nur noch ans Feld hin und dann wissen die, hier sind die Grenzen und die machen alles von selbst. So stelle ich mir das eigentlich vor.
Okay.
Das ist eine interessante Antwort bestimmt zum Thema, aber so sehe ich das und da möchte ich auch, dass wir hinkommen.
Okay.
Befasse ich mich auch sehr stark mit dem Thema. Das haben wir vielleicht bald mal noch, oder?
Ja.
Genau.
Hoffentlich, ne?
Ja, hoffentlich können wir da mal. Wenn ich mich noch ein bisschen mehr mit eingearbeitet habe, dann sprechen wir mal
darüber. Bastelpeter.
Ja, genau.
Der Gülle-Peter, der Bastel-Peter.
Vielleicht habe ich bis dahin schon den Prototypen gebaut.
Der Hacke-Peter, ja.
Ah, falls mich da jemand unterstützen will, ja, genau. Bin da momentan in der heißen Planungsphase und sind auch schon die ersten Ansätze für den Prototypen da.
Okay.
Also, da wird sich was tun in nächster Zeit.
Ja. Sind wir mal gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Gut.
Ob das was wird. Ja. Ja, sind wir schon wieder so spät, ja, okay.
Ja, ja, ja.
Ja, okay. Wir verlieren uns schon wieder nicht. Wir könnten uns jetzt verlieren, 2 Stunden, 3 Stunden lang labern und alle würden sich freuen, dass wir 2 Stunden lang erzählen. Nee, wir wollen es kurz und knackig halten. Wenn noch Fragen sind, fragt uns einfach. Wie ihr wisst, wir machen alles gern.
Ja, über alle Kanäle Kommentar schreiben, lesen wir gerne hier vor. Gerne, wir freuen uns drauf. Danke nochmal, Jörn, zum Schluss für deinen Kommentar. Haben uns riesig drüber gefreut.
Danke.
Dann besucht uns auf unserem Blog www.farmcast.de, auf Facebook Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-Podcast. Da dann die Bilder von der Maisaussaat von Peter und so andere technischen Bilder.
Genau, immer mal wieder aus meinem Alltag, wenn es gerade passt.
Und auf Twitter Farmcast-Podcast.
Und auf Twitter. Ja, und natürlich iTunes, die praktisch die Erfinder des Podcasts. Jeder, der iTunes hat und Apple-Gerät hat, der hat auch eine iTunes-ID oder keine Ahnung, was braucht
man. Apple-ID.
Genau. Dann bewertet uns doch mit 5 Sterne. Dann kommen wir mit unserem Farmcast auch noch weiter, bekommen noch mehr Reichweite und wir freuen uns riesig und ihr könnt euch auch riesig drüber freuen.
Ja, wir freuen uns alle riesig zusammen.
5 Sterne zu geben, das ist einfach ein Freudengefühl. Das wollen wir euch ja nicht vorenthalten. Also alle, die die Möglichkeit haben, bewertet uns auf iTunes.
Genau, da kann man sogar auch einen Kommentar, glaube ich, zur Bewertung hinterlassen. Ne? Wäre natürlich auch cool.
Jo, mega.
Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.